Und Herr, wir wollen uns nach dir ausstrecken. Wir brauchen deine Hilfe, Herr. Sprich du zu uns, begegne uns. Und ich will heute Morgen all die Verheißungen von dir in Anspruch nehmen, wo du sagst, dass dein Wort, das Evangelium Kraft in sich hat, Menschenherzen zu verändern, zu trösten, zu ermutigen, zu ermahnen, Hoffnung zu schenken. Darum bitte ich dich, Herr, dass du dein Wort lebendig werden lässt heute unter uns, dass wir von dir berührt werden. Wir brauchen dich, Herr. Ich stelle mich jetzt dir zur Verfügung und mein einziges Verlangen ist, dass du, Jesus, groß gemacht wirst in unserer Mitte, dass wir über dich staunen dürfen. Du bist unser Gott. Dich beten wir an. Amen. Stell dir vor, Gott kommt heute zu dir und macht dir ein Angebot. Und er sagt dir, ich will dir heute einen Wunsch erfüllen, der dein ganzes Leben prägen sollte. Ein einziger Wunsch und der prägt das ganze Leben. Was würdest du dir von Gott wünschen? Nur ein einziger Wunsch und nachher ist fertig. Ich glaube, ich würde mir richtig Zeit nehmen zu überlegen, ja, was ist der beste Wunsch? Was soll ich mir wünschen, damit ich diese Chance ja nicht verpasse und ich mir irgendetwas Nebensächliches wünsche? Was würdest du dir von ihm wünschen? Oder lasst uns andersrum fragen, was wünscht sich Gott am meisten für uns? Schon mal überlegt? Was wünscht sich Gott am meisten von uns? Er hat einen ganz großen Wunsch, der alle anderen Wünsche mit beeinflusst, mitbestimmt. Und dieser Wunsch ist zugleich unsere Bestimmung als Kinder Gottes, dass unser Charakter, unser Wesen, dem Charakter und Wesen von Jesus Christus immer ähnlicher wird. Das ist sein größter Wunsch, seine große Leidenschaft, dass wir so werden wie Jesus. Und ich glaube, viele von uns Christen tragen diesen Wunsch in uns, so zu werden wie Jesus. Viele von uns sagen, ja, ich will so leben wie Jesus. Ich will so reden, wie Jesus geredet hat. Ich will so handeln, wie Jesus gehandelt hat. Ich will Gutes tun wie Jesus. Ich will etwas verändern in dieser Welt wie Jesus. Ich will Spuren hinterlassen wie Jesus. Ich will die Kraft, die Jesus gezeigt hat, in meinem eigenen Leben erfahren. Wünschst du dir das? Viele wünschen sich das. Aber interessanterweise höre ich selten, dass Menschen sagen, ich will mich so erniedrigen wie Jesus. Ich will so demütig sein wie Jesus. Ich will so gehorsam sein wie Jesus. Ich will so stark von Gott abhängig sein wie Jesus. Ist das nicht interessant? In welchem Bereich deines Lebens willst du wie Jesus werden? Worin willst du ihm ähnlicher werden? Vielleicht denkst du, ja, aber Jesus ist Gott und ich bin nur ein Mensch. Was soll das, der Vergleich? Also das geht gar nicht. Aber Jesus als Gott ist auch als Mensch in dieser Welt gekommen und in seinem Menschsein hat er uns gezeigt, wie wir ihm ähnlicher werden können. Kurz vor dem Beginn seines Wirkens auf dieser Erde, so etwa mit 30, finden wir in der Bibel eine Begebenheit beschrieben, die wie eine Art Vorbereitung auf sein Wirken, auf seinen Dienst ist. Und wenn wir diese Begebenheit genau anschauen, finden wir darin den Schlüssel für seine Wirksamkeit, das Fundament für sein Leben und wir können auch daraus lernen, wie auch wir wie Jesus werden können. Lasst uns nun diesen Abschnitt aus Matthäus 3, 13 bis 17 lesen. Hier lesen wir, auch Jesus kam aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. Johannes wehrte sich entschieden dagegen. Ich hätte es nötig, mich von dir taufen zu lassen. Und du kommst zu mir. Aber Jesus gab ihm zur Antwort, lass es für diesmal geschehen. Es ist richtig so, denn wir sollen alles erfüllen, was Gottes Gerechtigkeit fordert. Da willigte Johannes ein. In dem Augenblick, als Jesus nach seiner Taufe aus dem Wasser stieg, öffnete sich über ihm der Himmel und er sah den Geist Gottes wie eine Taube auf sich herabkommen. Und aus dem Himmel sprach eine Stimme: Dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude. Die Taufe von Jesus, eine umgekehrte Taufe. Warum ließ sich denn Jesus taufen unmittelbar vor dem Beginn seines Wirkens? Hat er es nötig? Musste er sich taufen lassen? Um das zu verstehen, müssen wir schauen, was da eigentlich passiert. Da ist einer, Johannes der Täufer, ein spezieller Mann, kleidet sich komisch, isst komische Sachen und hat eine spezielle Botschaft. Und die Botschaft lautet: Lebt nicht weiter so wie bisher. Rennt nicht in euren Untergang, schlagt einen neuen Weg ein, denn bald wird Gott hier das Sagen haben. Wendet euch Gott zu. Und viele Menschen hören diese Botschaft, kommen zu Johannes, die sagen vor ihm ganz offen, wo sie Mist gebaut haben in ihrem Leben, und sie lassen sich von Johannes taufen, durch Untertauchen im Wasser. Wieso das? In Vers 11 erklärte Johannes, was diese Taufe bedeutet. Das heißt hier nämlich: Ich taufe euch mit Wasser als Bestätigung für eure Umkehr. Also schon seine Taufe war eine Bestätigung. Hey, diese Leute haben einen neuen Weg eingeschlagen Richtung Gott. Und das soll ein äußeres Zeichen sein für das, was innerlich schon passiert ist. Eine Bestätigung. Und wir sehen hier die Reihenfolge. Zuerst hören sie diese Botschaft von Johannes. Sie sagen ihm ganz offen, was sie falsch gemacht haben, kehren um, entscheiden sich für Gott und erst dann werden sie getauft als Bestätigung dazu. Aber Johannes erklärt ihnen: Meine Taufe ist nur ein vorläufiges Zeichen. Das heißt, weiter, der aber, der nach mir kommt, ist stärker als ich. Ich bin es nicht einmal wert, ihm die Sandalen auszuziehen. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Johannes sagt diesen Menschen: Bald kommt jemand, dessen Weg ich vorbereitet habe. Und dieser Mann, Jesus, der Retter, wird euch nicht nur mit Wasser taufen. Die Taufe wird nicht mehr die einzige Bestätigung sein, dass ihr euch Gott hingewandt habt, sondern er wird noch ein zweites Zeichen geben, den Heiligen Geist. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit dem Feuer taufen. Doch was heißt denn das? Am Pfingsten ist das am ersten Mal passiert, als Gott die Menschen mit dem Heiligen Geist und Feuer taufte. Der Heilige Geist kam auf die Menschen wie Feuerflammen, heißt es dort. Deshalb heißt es hier: Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Und seitdem werden alle Christen mit dem Heiligen Geist und mit Feuer getauft bei ihrer Hinwendung zu Gott. Wenn sie zu Gott kommen und ihr Leben ihm bringen, empfangen sie dieses innerliche Zeichen durch den Heiligen Geist, dass sie zu Gott gehören. Und dann ist der zweite Schritt, und der sollte möglichst nah dran sein, dass wir ein äußeres Zeichen bringen durch die Taufe als Bestätigung für das, was innerlich passiert ist. So empfangen alle Christen ein innerliches Zeichen durch den Heiligen Geist und die Taufe ist ein äußerliches Zeichen, dass sie jetzt zu Gott gehören. Und wenn wir so die Bedeutung der Taufe anschauen, auch die Taufe von Johannes, dann ist schon erstaunlich, was wir hier am Anfang von diesem Abschnitt lesen. Auch Jesus kam aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. Was? Jesus soll sich taufen lassen? Hat er es nötig? Irgendwie nicht, oder? Und ist sehr speziell, wir lesen hier: Der kam aus Galiläa, das ist eine Provinz im Norden von Israel, an den Jordan, das war ein Fluss im Süden. Und wir sagen schnell: Ja, von Galiläa nach Jordan, an den Jordan, so schnell ein Spaziergang, oder? Ich habe gelesen, da waren etwa über 100 Kilometer. Das war nicht einfach ein Spaziergang. Und sehr interessant zu merken, dass er anscheinend extra wegen der Taufe von Galiläa an den Jordan kam. Warum ist das so? Weil nachher lesen wir, der geht zurück nach Galiläa, um sein Wirken dort anzufangen. Also von Galiläa kommt er in den Süden und dann geht er zurück nach Galiläa. Er kommt, um sich taufen zu lassen. Das zeigt, wie wichtig er die Taufe sah. Und es weist auch auf die Wichtigkeit der Taufe seiner Nachfolge heute hin. Die Glaubenstaufe ist nicht einfach eine schöne zusätzliche Option, wie beim Auto. Hauptsache, es hat vier Räder und es funktioniert. Und dann gibt's noch Klimaanlage und was gibt's noch alles? Nein. Die Taufe zeigt uns, das hier ist etwas ganz Wichtiges und es ist ein wichtiges Bestandteil vom christlichen Glauben. Man kann nicht einfach sagen, ja, Nebensache ist nicht so wichtig. Deshalb ermutige ich dich, wenn du deinen Glauben an Jesus noch nicht persönlich freiwillig durch die Taufe bestätigt hast, mach du diesen Schritt. Erachte sie als etwas ganz Wichtiges. Am 29. Juni haben wir die Möglichkeit dazu, wir werden eine Glaubenstaufe durchführen im Garten bei der Kapelle. Das Wasser wird warm sein. Melde dich an. Also Jesus kommt von Galiläa an den Jordan. Und mit Sicherheit ist er nicht der Einzige. Hunderte, vielleicht Tausende kommen zu diesem speziellen Prediger, der sie auffordert, sich verändern zu lassen. Und auch Jesus reiht sich ein. Jesus, der Retter, kommt. Und was macht er? Der verlangt für sich die Taufe. Was? Jesus? Er, der nie etwas Falsches getan hat, der doch keine Umkehr braucht, kehrt alles um. Er will hineinsteigen in den Ort, der für die Sünder bestimmt ist. Ja, genau da hinein will er, in den Jordan, wo sich all die versammeln, die ganz unten sind, die keine Perspektive mehr haben, die mit allen Wassern gewaschen sind und doch unrein geblieben sind. Da steigt Jesus hinein. Warum denn? Warum tut Jesus sowas? Bei seiner Taufe ist uns Jesus in erster Linie ein Vorbild der Demut und der Erniedrigung. Er hätte sich nicht taufen lassen müssen. Aber er macht es für uns. Er identifiziert sich mit mir, mit dir, mit unserer Schwachheit, mit unserer Menschlichkeit, mit unserem Versagen. Er tut es für mich. Wir lesen das schnell, aber eigentlich sollte unser Herz zutiefst berührt werden. Jesus tut das für mich. Er erniedrigt sich. Wir haben gesungen, er ist der starke Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Und dieser Gott wird Mensch und erniedrigt sich und steigt in dieses schmutzige Wasser für mich und für dich. Er erniedrigt sich und zeigt uns dadurch den Weg zur Erhöhung. Wer erhöht werden will, wer groß sein will in den Augen Gottes, der muss sich zuerst erniedrigen, der muss demütig werden. Unmittelbar vor seinem Antritt in seinem Dienst, vor dem Beginn seines Wirkens, zeigt Jesus, dass Gott die Menschen gebraucht, die demütig sind. Ein demütiges, die sich erniedrigen können. Wer groß sein will, erniedrigt sich. Aber was ist denn Demut, so ein altes Wort? Demut bedeutet die Gesinnung eines Dienenden, jemand, der dienstbereit ist. Eine dienende Liebe. Gegenteil von Stolz und Hochmut. Es geht nicht darum, dass ich mich klein mache oder denke, ich bin ja nichts, ich kann ja nichts. Oder das ist eine falsche Bescheidenheit. Nein, Demut bedeutet, mich so zu sehen, wie Gott mich sieht. Meine Nichtigkeit im Vergleich zu Gott anzuerkennen und sagen, ja, ich brauche Gott in meinem Leben. Das ist Demut. Und oft ist unser eigener Stolz das, was uns im Weg steht. In unserer geistlichen Entwicklung, in unserer Wirksamkeit werden wir gehemmt durch diesen Stolz. Ich bin mir sicher, keiner von euch würde zugeben, ich bin ein stolzer Mensch. Die wenigsten von uns sagen, ja, ich bin stolz. Weil, ja, das ist unangenehm zuzugeben, oder? Stolz zu sein. Und oft ist der Stolz so subtil. Stolz sein ist nicht nur dann, wenn ich vor allen Menschen groß sage, was ich alles geleistet habe und wie gut und wie stark ich bin. Nein, Stolz kann viel subtiler sein. Vor einiger Zeit, nicht lange Zeit, hat Gott mir gezeigt, wie vielseitig Stolz sein kann. Wir merken manchmal nicht einmal, dass wir stolz geworden sind. Ich musste mich selber prüfen und Gott fragen, ist irgendeine Wurzel von Stolz in meinem Leben, die dich hindern könnte, mich zu gebrauchen? Und ich musste mich vor Gott demütigen und sagen, bitte schenk mir ein demütiges Herz. Ich will nicht stolz sein. Hier einige Formen von Stolz, die du vielleicht noch nie mit dem Stolz in Verbindung gebracht hast. Stolz zeigt sich auch folgendermaßen. Ich habe ein größeres Verlangen, meinen Willen statt Gottes Willen zu tun. Das ist Stolz. Oder ich vertraue zu stark auf meinen Verstand und meine Erfahrung, statt Gottes Führung durch Gebet und in seinem Wort zu suchen. Oder ich verlasse mich auf meine eigene Stärke und meine Möglichkeiten, statt auf die Kraft des Heiligen Geistes angewiesen zu sein. Stolz ist auch, wenn es mir schwierig fällt, die eigenen Fehler einzugestehen. Oder ich bin mehr damit beschäftigt, den Menschen zu gefallen, als Gott zu gefallen. Oder ich denke, dass ich demütiger, geistlicher, religiöser oder hingegebener bin als andere Christen. Oder Stolz heißt auch, ich bin getrieben, mir Anerkennung zu verschaffen. Oder ich habe Minderwertigkeitsgefühle, die sich in falscher Demut und Bescheidenheit zeigen. All diese Aspekte haben mit Stolz zu tun, so viele Formen von Stolz. Und als ich das erkannte, musste ich die Formen von Stolz, die ich in meinem Leben entdeckt habe, musste ich sie Gott ablegen und sagen, ja, ich will 100% von dir abhängig sein. Ich will dir vertrauen, nicht mir vertrauen, meinen Möglichkeiten. Gib mir ein demütiges Herz. Ich will so werden wie Jesus. Und ich ermutige dich, prüfe dein Leben und frage Gott, ist irgendeine Form von Stolz in meinem Leben, die mich bremst, die mich hemmt in meiner geistlichen Entwicklung? Und bring sie Jesus und sag, schenk mir ein demütiges Herz. Aber Demut kann man nicht befehlen. Ich kann mir selber nicht sagen, hey, jetzt wirst du demütig, oder? Das funktioniert einfach nicht. Auch wenn ich dir sage, hey, werd mal demütig, das geht nicht. Demut wächst in unserem Leben, wenn wir den Stolz überwinden. Dann wächst Demut. Und wir haben gesehen, wie das geht, indem wir zuerst den Stolz entdecken, zugeben, anerkennen, ihn bekennen vor Jesus und dann sagen, Jesus, ich will dir vertrauen, meine ganze Zuversicht auf dich setzen, nicht auf mich. Wenn wir wirksam für Gott werden wollen, wenn wir so werden wollen wie Jesus, dann ist das ein erster Schritt, dass wir lernen, uns zu erniedrigen, demütig zu werden. Dann kann Gott uns gebrauchen. Wisst ihr warum? Weil dann, wenn Gott etwas Großes durch mich tut, werde ich nicht mehr sagen, ja, das war der Adrian. Wow. Nein. Dann werde ich ihm die Ehre geben und sagen, ich, nein, Gott hat es gemacht. Ihm sei die Ehre. Ich habe es nicht gemacht, er durch mich. Ich werde ihm die Ehre geben, ich werde mir die Ehre nicht selber holen. Deshalb ist es so wichtig, wenn wir so werden wollen wie Jesus, diesen ersten Schritt anzugehen. Lernen, demütig zu werden, sich zu erniedrigen. Und Jesus ist uns darin ein Vorbild, in dieser Demut, in der Erniedrigung. Das beginnt bei der Taufe. Mich taufen zu lassen, ist auch ein Ausdruck der Erniedrigung, der Demut. Oder? Ich sehe mich, wie Gott mich sieht. Ich verstehe, ich brauche das auch. Wenn Jesus das sagt, wenn er das selber gemacht hat, dann brauche ich das auch. Aber wenn ich mich taufen lassen will, dann kann mir der Stolz im Weg stehen. Dann kommen die Gedanken, was? Vor allen Menschen soll ich zeigen, dass ich zu Jesus gehöre? Ich schäme mich irgendwie. Was? Soll ich bezeugen, dass ich zu Jesus gehöre? Da kommt der Stolz. Was werden die anderen von mir denken, wenn ich diesen Schritt öffentlich mache? Ich stelle mich bloß. Es braucht Demut. Aber je mehr wir in dieser Haltung wachsen, desto brauchbarer werden wir für Gott, desto stärker werden wir in der Autorität, die Gott uns gegeben hat. Und wir sehen bei Jesus, wer sich erniedrigt, wird erhöht. Das ist der Weg. Und Jesus erniedrigt sich selbst und kommt zu Johannes, um sich taufen zu lassen. Und wo Johannes ihn sieht, kommt er ins Stottern. Was, du hier bei den Sünden, das passt irgendwie nicht. All die kommen hier, um sich vorbereitet auf dein Kommen, damit sie irgendeine Chance haben, wenn du der Retter der Welt kommst und du kommst und reißt dich hier an. Das passt irgendwie nicht. Kein Wunder, dass er so reagiert. Johannes wehrte sich entschieden dagegen. Ich hätte es nötig, mich von dir taufen zu lassen und du kommst zu mir. Doch Jesus weist ihn zurück. Aber Jesus gab ihm zur Antwort, lass es für diesmal geschehen. Es ist richtig so. Denn wir sollen alles erfüllen, was Gottes Gerechtigkeit fordert. Alles muss so laufen, wie Gott es will. Wir sollen alles erfüllen, was Gott vorgesehen hat. Bei seiner Taufe sehen wir Jesus als Vorbild des Gehorsams. Er brauchte es nicht. Menschlich gesehen war die Taufe unverständlich, die Taufe von Jesus. Was soll denn das? Aber Jesus hat gesagt, auch wenn es unverständlich ist, entscheide ich mich in jedem kleinen Punkt, den Vater gehorsam zu sein. Ich will gehorsam sein. Und manchmal verlangt Gott Sachen von dir, wo du denkst, hey, das kapiere ich nicht. Das ist sowas von unverständlich. Mach's trotzdem. Mach's trotzdem. Sei gehorsam. Er wird dich dafür belohnen. Wenn wir wollen, und wir sehen hier, Jesus hatte deshalb so viele Menschen, die auf ihn hörten, weil er zuerst auf seinen Vater im Himmel hörte und ihm gehorsam war. Und wenn wir wollen, dass Menschen auf uns hören, dass wir Einfluss auf andere Menschen haben, dann beginnt das damit, dass wir auf Gott hören und ihm gehorsam sein. Und das tun wir, indem wir ihn immer wieder fragen, was willst du von mir? Was hast du für mich im Himmel vorbereitet? Was soll ich tun? Oder was ist der nächste Schritt in meiner geistlichen Entwicklung? Was ist jetzt für mich dran? Wo soll ich Jesus ähnlicher werden? Und wenn ich das anwende, wenn ich das tue, dann komme ich weiter. Dann werde ich gesegnet. Durch Gehorsam Gott gegenüber werden wir in unserem Leben wirksam. Und einer der ersten Gehorsamschritte auf dem Glaubensweg ist ja die Taufe. Jesus selber hat in Matthäus 28 gesagt, darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Das ist auch ein Gehorsamschritt, Menschen zu Jüngern zu machen. Und dann tauf sie auf dem Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Sich taufen zu lassen oder andere zu taufen, das ist auch ein Gehorsamschritt. Und dann lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Die Menschen zu lehren, ein Gehorsamschritt. Sich lehren zu lassen, lernbereit zu sein, auch ein Gehorsamschritt. Wenn du ein Kind Gottes geworden bist und dir wünschst, den Willen Gottes zu erfüllen in deinem Leben, dann fang dort an, wo Klarheit besteht, wo Gott dir in der Bibel schon gezeigt hat, was du tun sollst. Zum Beispiel, dich taufen zu lassen. Ich höre immer wieder verschiedene Einwände, die Menschen bringen, wenn es um die Taufe geht. Es ist nicht der richtige Zeitpunkt, ich warte noch, bis die anderen Kollegen sich auch taufen lassen, ich bin noch zu jung, ich habe mein Leben gar nicht im Griff, ich warte mal, bis ich mein Leben im Griff bekomme. Aber es geht gar nicht darum, sondern es geht um das zu tun, was Jesus von mir verlangt. Dass ich im Gehorsam bin, dass ich ihm vertraue, dass er das Beste für mich will. Jesus hätte auch sagen können, weißt du was, ich habe nur 3 Jahre Zeit für meine Wirksamkeit. Also ich muss die Zeit wirklich nutzen. Also was soll denn das von Galiläa an den Jordan? Ich verliere die Zeit und die Taufe ist sowieso nicht nötig. Ich bin sündlos, ich brauche keine Umkehr. Also können wir diesen Schritt nicht einfach überspringen. Aber nein, Jesus ist gehorsam, steigt hinein ins Wasser und lässt sich taufen und sagt, ich vertraue meinem Vater im Himmel. Jesus war in jedem kleinen Punkt Gott gehorsam. Und das führte dazu, dass er seinen Auftrag so erfolgreich erfüllen konnte. Aber gehorsam kann man auch nicht befehlen. Ich kann mir selber auch nicht sagen, jetzt bist du gehorsam oder hey, sei mal gehorsam. Nein, Gehorsam wächst aus dem Vertrauen. Und Vertrauen entsteht dort, wo ich eine Person immer besser kennenlerne und merke, diese Person ist vertrauenswürdig. Ich kann dieser Person vertrauen und sie meint es gut mit mir. Und aus dieser Sicht sind auch die Gebote Gottes zu verstehen. Zum Beispiel die 10 Gebote. Wisst ihr, wie die 10 Gebote anfangen? Wie? Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Ägyptenland herausgeführt hat. Warum fängt Gott die Gebote so an? Er will damit zeigen, hey, denke zuerst zurück, wie ich dir in der Vergangenheit als vertrauenswürdiger Gott begegnet bin. Du hast Erfahrungen mit mir gemacht. Du warst gehorsam, hast mir vertraut und ich habe dein Gehorsam belohnt. Denke zurück. Und aus diesen Erfahrungen heraus, wo du mich erlebt hast als 100% vertrauenswürdig, wächst dein Vertrauen. Und dann wirst du auch in der Zukunft mehr gehorsam sein und mehr Vertrauen und Gehorsamschritte tun. Deshalb heißt es wörtlich im Urtext nicht nachher, du sollst keine Götter haben, sondern du wirst keine Götter haben. Du wirst nicht stehlen, du wirst nicht Ehe brechen, du wirst all die Sachen nicht mehr machen. Weil du mich als vertrauenswürdiger Gott erlebt hast, wirst du all die Sachen nicht tun, weil du mir vertraust. Gehorsam, nicht aus Druck, sondern aus dem Vertrauen. Und das gilt auch für uns heute. Wenn es dir schwerfällt, Gott gehorsam zu sein, in irgendeinem Punkt, schau in deine Vergangenheit zurück. Was für Erfahrungen hast du mit Gott gemacht? Erinnere dich, wo warst du das letzte Mal Gott gehorsam? Weißt du noch? Das letzte Mal. Was ist dann passiert? Weißt du noch, wie Gott dein Gehorsam belohnt hat? Es lohnt sich. Daraus wächst mein Vertrauen. Dann kann ich sagen, ja, ich werde auch in der Zukunft Gott gehorsam sein. In welchem Bereich in deinem Leben ist Gott im Moment dran, dich Jesus ähnlicher zu machen? Ist unangenehm, aber lass es zu. Sei gehorsam. Er will nur das Beste für uns. Jesus vertraute seinem Vater im Himmel und war ihm gehorsam auch bei der Taufe. Aber es gibt noch eine tiefere Bedeutung für die Taufe von Jesus. Diese Handlung sollte symbolisieren, was für einen Weg er machen wird, um die Ansprüche Gottes gegenüber den sündigen Menschen zu befriedigen. Sein Hinabsteigen ins Wasser symbolisiert das Hinabsteigen in das Gericht Gottes am Golgatha. Dort, wo unsere Sünden waren, hat alles auf sich genommen. Sein Untertauchen symbolisiert sein Sterben für uns und sein Hinaussteigen aus dem Wasser, seine Auferstehung zum neuen Leben. Und auch unsere Taufe hat eine besondere Bedeutung. Wenn ich ins Wasser hineinsteige, dann bezeuge ich, meine Sünden wurden vergeben. Nicht erst bei der Taufe, das Wasser kann mich nicht reinigen, aber meine Sünden wurden vergeben. Wenn ich unter dem Wasser bin, ein paar Sekunden, dann heißt es, ich bin mit Jesus gestorben. Mein altes Leben hat keinen Anspruch mehr auf mich. Und dann stehe ich auf zu einem neuen Leben mit Gott. Jesus hat es möglich gemacht, dass der Sünder vor Gott gerade stehen kann. Es ist so, dass Gott uns geschaffen hat. Und weil er uns erschaffen hat, sind wir vor ihm rechenschaftsschuldig. Aber was haben die Menschen gemacht? Durch ihren Stolz wollten sie so werden wie Gott. Durch ihren Ungehorsam haben sie Gott missbraucht, haben gegen ihn rebelliert und die ganze Beziehung haben sie kaputt gemacht. Und seitdem sind wir alle Menschen verwickelt und verstrickt in ein Leben ohne Gott, weil das Leben jedes einzelnen Menschen von Stolz und Ungehorsam geprägt ist. Wir haben alle die guten, lebensrettenden Grenzen von Gott überschritten und wir müssen die Konsequenzen dafür tragen. Es ist überall so, man muss die Konsequenzen tragen. Wir müssen alle eines Tages vor Gott gerade stehen müssen. Er wird uns richten. Aber damit es nicht so weit kommen muss, dass Gott uns richtet und dass Gott uns bestraft, kam Jesus in dieser Welt, wurde Gott Mensch und hat genau das getan, was wir nicht getan haben. Er hat sich erniedrigt, wurde gehorsam und so hat er die Strafe auf sich genommen. Er hat dafür mit seinem Leben bezahlt. Jesus hat einen schmerzvollen Tod nicht gescheut, um uns zu beweisen, wie sehr er uns liebt. Und damit er die Todesstrafe, die wir verdient hätten, auf sich nehmen konnte. Und das ist sein Angebot, das ist die Lösung. Und diese Rettung ergreifen wir, indem wir unsere Untreue zugeben. Und sagen, ja, es stimmt, das sind alle Sachen, wo ich Mist gebaut habe in meinem Leben. Es tut mir leid, bitte vergib mir, Jesus. Und dann gilt auch uns seine Vergebung. Er kommt auch für unser Versagen auf. Und wir können ihn einladen, in unserem Leben zu kommen. Und er schenkt uns ein Leben ohne Ende. Und der zweite Schritt ist, dass ich nachher in der Taufe bezeuge, was innerlich passiert ist. Mit Jesus gestorben, begraben und auferstanden zu einem neuen Leben. Und diese Erfahrung ist auch eine Erinnerungshilfe. Es hilft mir, mich zu erinnern, immer wieder, jetzt gehöre ich endgültig zu Gott. Gott will dir in der Taufe beschenken. Nimm es an. Und Jesus, wir sehen hier, ist uns in der Taufe nicht nur ein Vorbild der Erniedrigung, der Demut und des Gehorsams, sondern noch mehr. Auch ein Vorbild in der Abhängigkeit zum Himmel, in der Abhängigkeit zum Vater und zum Heiligen Geist. Wir lesen hier in Vers 16, in dem Augenblick, als Jesus nach seiner Taufe aus dem Wasser stieg, öffnete sich über ihm der Himmel und er sah den Geist Gottes wie eine Taube auf sich herabkommen. Ein offener Himmel. Der Himmel berührt die Erde bei der Taufe von Jesus. Da sehen wir die Reaktion des Himmels auf die Erniedrigung und den Gehorsam von Jesus. Aber warum kommt der Heilige Geist über Jesus bei der Taufe? Als Jesus vor 2000 Jahren auf dieser Erde kam, wurde Gott Mensch. Jesus hörte nicht auf, Gott zu sein, aber er verzichtete freiwillig auf die göttlichen Eigenschaften. Woher erkennen wir das? Wir lesen in der Bibel, dass Gott allwissend ist, oder? Aber von Jesus als Mensch lesen wir, dass er nicht wusste, wer ihn berührt hat, als Kraft von ihm auskam. Er fragte, wer hat mich berührt? Wir lesen, dass Gott überall ist. Aber von Jesus lesen wir als Mensch, dass er nur an einem einzigen Ort zum gleichen Zeitpunkt sein konnte. Wir lesen, dass Jesus müde wurde. Er legte seine göttlichen Eigenschaften freiwillig ab. Gott ist allmächtig, aber Jesus sagte in Johannes 5,30, dass er als Mensch von sich aus nichts tun kann. Er schaute immer, was der Vater tut, und das tat er auch. Er schaute immer, was im Himmel passiert, und das tat er auch. In seinem Menschsein konnte Jesus ohne den Heiligen Geist nichts tun. Als Gott schon, aber als Mensch nicht. Und erst als der Heilige Geist über ihn kam, bei der Taufe, konnte er mit seinem Wirken beginnen. Vorher hat er keine Wunder getan, hat er keine Dämonen ausgetrieben. Und wenn Jesus die Wunder, die er tat, als Gott tat, dann könnt ihr uns nicht sagen, ihr werdet die gleichen Werke tun und größere werdet ihr tun. Wir können dieselben Werke nur tun, wenn wir denselben Heiligen Geist bekommen, der den Menschen Jesus bevollmächtigte. In Apostelgeschichte 10,38 lesen wir, wie Gott Jesus mit dem Heiligen Geist salbte, der umherging und Gutes tat und alle heilte, die vom Teufel überwältigt waren. Und dies geschah bei seiner Taufe im Jordan. Und nachher sagte Jesus von sich selbst, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, zu predigen, zu heilen, zu befreien. Er tat das aus der Kraft des Heiligen Geistes. Er brauchte den Heiligen Geist. Und wenn Jesus als Mensch den Heiligen Geist und die Kraft des Heiligen Geistes brauchte, wie viel mehr wir? Und Gott will uns diese Kraft schenken, wenn wir ihn immer wieder darum bitten und wir ihm dienen wollen. Denn ohne den Heiligen Geist können auch wir nichts tun. Also bei der Taufe wird Jesus ausgerüstet und seine Identität und Autorität werden geklärt. Der Vater schickt den Heiligen Geist in sichtbarer Form wie eine Taube, heißt es hier. In vielen Bildern sehen wir so, wie eine Taube herunterkommt. Aber es heißt nicht, dass eine Taube herabkam. Mindestens in meiner Bibel nicht. Es heißt wie eine Taube. Was heißt das? Ich habe überlegt, vielleicht fliegend wie eine Taube oder friedlich wie eine Taube. Keine Ahnung. Ich war leider nicht dabei. Aber für Johannes der Täufer und für die anderen dort war es ein klares Zeichen, der Heilige Geist ist gekommen und der, der auf den Heiligen Geist kommt, der ist der Messias, der Retter. Für sie war klar, der Heilige Geist ist gekommen. Jesus wurde bestätigt und dann konnte er seinen Dienst anfangen. Und dann lesen wir im Vers 18, und aus dem Himmel sprach eine Stimme, dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude. Gott, der Vater, bekennt sich zu seinem Sohn. Wenn der Sohn sich erniedrigt, dann sagt der Vater, ich bekenne mich zu dir, ich bin stolz auf dich, ich freue mich richtig. Und das passiert auch bei uns in der Taufe. Hier ist der Vater, der Sohn und der Heilige Geist sind alle gegenwärtig. Und auch in der Glaubenstaufe werden wir getauft auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wir identifizieren uns mit Gott und er identifiziert sich mit uns. Himmel und Erde hören zu, Klarheit wird geschaffen, ab jetzt wissen alle, wem ich gehöre. Hier wird klar, meine Entscheidung, mich zu demütigen, Gott gehorsam zu sein und ganz abhängig von Gott zu leben, führt dazu, dass Gott sich zu mir stellt und mich bestätigt. Die Taufe ist nicht der Ort, wo ich Jesus finde, sondern das, was ich tue, nachdem ich Jesus gefunden habe. Vielleicht bist du da und wurdest du als Kind getauft, ohne selber sagen zu können, ja, ich will das. Und vielleicht fragst du dich, ja, soll ich mich jetzt wieder taufen lassen? Wie ist denn das? Wir glauben nicht, dass Christen sich immer wieder taufen sollen. Aber wenn du nicht als Christ durch deinen eigenen Willen, deinen persönlichen Glauben durch die Taufe zum Ausdruck gebracht hast, dann ist biblisch gesehen keine Taufe gewesen. Es war ein Ritual, du bist nass geworden, aber es war keine Taufe. Es war nicht das, was Jesus angeordnet hat. Deshalb kann man nicht von Wiedertaufe reden. Wir sehen eine Parallele in Apostelgeschichte 19. Paulus geht nach Korinth und dort trifft er einige Leute, einige Christen, und dann fragt er sie, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig geworden seid? Und dann sagen die, was ist der Heilige Geist? Keine Ahnung. Und dann fragt er, ja, was für eine Taufe habt ihr angenommen? Ja, die Taufe von Johannes. Und dann sagt er ihnen nicht, einmal getauft, Hauptsache nass geworden, ist gut. Sondern er erklärt ihnen, hey, durch den Glauben an Jesus ist es wichtig, dass ihr euch so taufen lasst, wie Jesus euch gesagt hat. Und es ist nicht von Wiedertaufe die Rede, sondern er erklärt ihnen einfach die Glaubenstaufe und die lassen sich taufen. Überleg dir mal, denk darüber nach und bezeuge deinen persönlichen Glauben an Jesus durch die Taufe. Am 29. Juni hast du die Möglichkeit dazu. Wer wünscht sich ein offener Himmel über sich? Wer wünscht sich, die Stimme Gottes klarer zu erkennen, den Plan Gottes besser zu erkennen? Wer wünscht sich das? Ich mir auch, von ganzem Herzen. Ich will das unbedingt. Wer sehnt sich nach einer Bestätigung von Gott? Ich wünsche mir immer wieder, von Gott bestätigt zu werden. Und all das beginnt, indem ich mich erniedrige vor Gott, indem ich mich entscheide, ihm gehorsam zu sein, in jedem einzelnen Schritt und indem ich lerne, in der Abhängigkeit von Gott, Vater und vom Heiligen Geist zu leben. Stellen wir uns vor, wie würde unser Leben aussehen, wenn wir in diesen Bereichen Jesus ähnlicher werden würden? Wir würden den Himmel öfter offen über uns erleben. Das, was im Himmel vorbereitet wurde, passiert in unserer Mitte, in uns, durch uns. Der Wille Gottes geschieht, wie im Himmel, so auf Erden. Wir erkennen Gottes Stimme, wir lassen uns von ihm leiten und wir werden noch wirksamer für Gott im Dienst für ihn und für die Menschen. Ich wünsche mir das von ganzem Herzen. So zu werden wie Jesus, das ist der größte Wunsch Gottes für uns. So zu werden wie Jesus. Und Jesus ist uns nicht einfach ein schönes, gutes Vorbild, nein, sondern noch mehr. Es geht nicht um uns, dass wir jetzt uns anstrengen, ja, so wie Jesus zu leben, sondern er lebt in uns und durch uns, wenn wir ihn in unserem Leben angenommen haben. Und er befähigt uns, ihm immer ähnlicher zu werden. Es geht nicht um unsere Kraft, um unsere Anstrengung, sondern um Jesus. Er will in uns immer mehr Gestalt einnehmen. Was für eine besondere Bestimmung, so zu werden wie Jesus. Wenn ich daran denke, dann fühlt sich mein Herz mit Begeisterung und Leidenschaft, dass ich wie Jesus werden darf und dass er mir dabei hilft. Unglaublich. Lasst uns aufstehen und Gott dafür danken. Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du deinen Sohn Jesus auf diese Erde geschickt hast, um uns zu dienen, um sich mit uns zu identifizieren, um einer von uns zu werden, um uns zu befreien, um uns reinzuwaschen. Ich danke dir, Jesus, für dein Vorbild, aber auch für deine Befähigung, dass du in uns lebst und dass du uns veränderst. Jesus, wir öffnen uns jetzt für dich und wir bitten dich, Herr, verändere du uns durch deinen Geist immer mehr. Du siehst die Bereiche in unserem Leben, wo wir uns danach sehnen, dir ähnlicher zu werden. Du siehst, wo unsere Kämpfe sind. Wir bitten dich, Jesus, komm du in deiner Kraft und gestalte du unser Leben. Wir stellen uns dir zur Verfügung, Herr. Wir danken dir für das Geschenk der Taufe, für die Erinnerung, dass wir mit dir gestorben, begraben und auferstanden sind zu einem neuen Leben. Wir preisen dich, Herr Jesus. Du bist unser Gott. Amen.